Wir können anfangen, ist die Botschaft. Also, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ganz herzliche Begrüßung zu unserer ersten öffentlichen Anhörung nach der parlamentarischen Sommerpause. Ich begrüße schon mal auf dem Bildschirm die Sachverständigen, die wir alle sehen. Wunderbar, es hat funktioniert. Ich begrüße im Einzelnen gleich später erstmal allgemeine Worte, die in diesen Zeiten, unter diesen erschwerten Bedingungen immer notwendig sind. Wir wissen, warum wir die Sitzung heute wieder so durchführen, wie wir sie durchführen. Wir haben eine gesundheitliche Gefährdung durch Corona und müssen auf erschwerte Bedingungen zurückgreifen, um jeweils unsere Sitzungen durchführen zu können, wollen aber auf öffentliche Anhörungen nicht verzichten und auch nicht auf die Kompetenz von Sachverständigen. Der Öffentlichkeit wird der Zugang über das Internet gewährt ausschließlich. Und wir haben hier, wie gesagt, eine reduzierte Präsenz. Auch für weitere Abgeordnete ist der Zugang natürlich online möglich. So, wir haben heute zum Thema den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Batteriegesetzes und dem Antrag der Fraktion Die Linke, Pfand für Elektrogeräte und Batterien. Es geht um die Altbatterieentsorgung. Und bei dem Gesetzentwurf der Bundesregierung geht es im Ziel um die Beseitigung von dadurch entstandenen Wettbewerbsverzerrungen und gleichzeitig die Anpassung an die Richtlinie EU 2018/851 des Europäischen Parlaments zur erweiterten Herstellerverantwortung. Und wir haben uns wie üblich Sachverständige eingeladen, die ich, wie gesagt, gleich im Einzelnen begrüße. Erstmal begrüße ich den Staatssekretär Ponold, der uns zur Verfügung steht hier bei der Anhörung, und natürlich die Berichterstatterin und Berichterstatter. Allgemein habe ich Sie bereits begrüßt, und damit kommen wir dann auch schon zu den Sachverständigen. Erstmal haben wir Herrn Dr. Mertins vom Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Es wäre schön, wenn Sie immer eine kurze Bestätigung geben würden, dass Sie mich hören, und dann hören wir auch, ob wir Sie hören. Herr Mertins, ein kurzes Wort zu uns. Ein Nicken genügt nicht. Ja, wir hören nichts. Herr Mertins, können Sie es noch mal versuchen, sich deutlich zu machen? Ja, wir verstehen nichts. Ein Handzeichen? Dass Sie mich hören? Ja, Sie hören mich, aber wir hören Sie nicht. Ja, also das funktioniert noch nicht. Das müssen wir noch verbessern. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben Herrn Eckert vom Fachverband Batterien 2. Herr Eckert, können Sie mich hören? Ja, er hört uns. Herr, bitte?
Er soll was sagen.
Ja, vielleicht versuchen Sie auch mal etwas zu sagen. Dann vielleicht klappt es ja mit einigen und mit anderen nicht. Herr Eckert? Nein, Herrn Eckert können wir auch nicht verstehen. Also daran muss noch gearbeitet werden. Ja, ich glaube, die ganze Sachexpertise per Gebärdensprache ist ein bisschen viel verlangt. Also wir arbeiten dran, aber ich stelle Sie einfach mal weiter vor, meinen Kolleginnen und Kollegen und auch der Öffentlichkeit. Wir haben Herrn Peter vom Handelsverband Deutschland. Herr Peter, Sie hören uns. Wo ist Herr Peter? Ja, hört uns auch. Dann haben wir Herrn Kurt vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungswasser- und Rohstoffwirtschaft, häufiger Sachverständiger hier im Umweltausschuss. Herr Kurt, melden Sie sich auch mit einer Handbewegung, damit ich weiß, dass Sie zumindest uns verstehen. Wunderbar, vielen Dank. Dann Herrn Dr. Therichen vom Verband Kommunaler Unternehmen. Herr Therichen, können Sie mich hören? Ja, sehr schön. Und Herr Wilms von Remondis Assets. Herr Wilms? Ja. Herr Sommer von CCR oder CCR Logistics Systems AG. Also ich gehöre ja einer Generation an, da war CCR eine beliebte Rockband. Ich weiß nicht genau, wie Sie sich aussprechen, aber das werden wir noch eruieren. Dann haben wir Herrn Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Herr Fischer? Das ist nicht Herr Fischer. Wer ist Herr Fischer? Da, wunderbar. Hallo. Ah, jetzt kommen Geräusche. Das sind noch nicht die Geräusche, die wir wollen, aber es ist ermutigend. Herr Chrysos von der Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien. Sie könnten es mit einem Wort probieren. Herr Chrysos? Wunderbar. Wir haben Ton. Wunderbar, es hat geklappt. So, damit sind wir durch mit der Vorstellung der Sachverständigen. Aber ich muss jetzt noch einige allgemeine, wo sind sie denn, die allgemeinen Bemerkungen, die ich eigentlich immer machen muss? Hier, also, zeitversetzt leider wird die Sitzung im Parlamentsfernsehen auf Kanal 2 und im Internet übertragen, aber ab 14 Uhr eben erst. Stellungnahmen, Statements, Diskussionen werden auch über das Internet zugänglich gemacht. Stellungnahmen der Sachverständigen liegen uns vor. Die haben meine Kolleginnen und Kollegen alle zugeleitet bekommen. Außerdem liegt eine zusätzliche Stellungnahme des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung vor. Wie immer die Frage, ob wir von der Sitzung ein Wortprotokoll anfertigen. Wir tun das üblicherweise. Ich sehe auch da keinen Widerspruch. Dann machen wir das auch heute wieder so. Jetzt informiere ich Sie, liebe Sachverständige, noch über den Ablauf. Also Sie haben zuerst 3 Minuten Zeit für Ihr Eingangsstatement. Und danach haben wir Diskussionsrunden, 2 auf jeden Fall. Vielleicht noch eine verkürzte 3. Müssen wir dann sehen, wie wir mit der Zeit hinkommen. Bei den Frage- und Antwortrunden ist es so, dass Sie jeweils eine Frage eines Abgeordneten, einer Abgeordneten gestellt bekommen. Und die Frage plus Antwort hat ein Zeitbudget von 5 Minuten. Das heißt, die Fragestellerin oder der Fragesteller entscheidet mit der Länge der Frage mit darüber, wie lang Sie Zeit für die Antwort haben. Frage plus Antwort sollten nach 5 Minuten abgelaufen sein. Wir haben hier ein Zeitsignal, aber es hilft sicher, wenn Sie selbst auch ein bisschen schauen und vor allem schauen, wie viel Zeit die oder der Abgeordnete Ihnen lässt. So, dann haben wir natürlich die Bitte, dass die 5 Minuten eingehalten werden. Von Ihnen dann, Sie entscheiden darüber, ob das eingehalten wird. Und das Stichwort Hintergrundgeräusche, was ich leider auch noch ansprechen muss, das ist natürlich jetzt bei dieser Art der Kommunikation immer sehr störend. Deswegen bitten wir Sie, Ihr Mikrofon auszuschalten, wenn Sie nicht sprechen. So, auch noch mal die Bitte an den Saal, wie vorhin bei der nicht öffentlichen Sitzung schon. Auch hier bitte Nebengespräche und Nebengeräusche möglichst zu vermeiden, weil es ansonsten gerade für unsere Sachverständigen auch sehr schwierig ist, der Debatte zu folgen. Auch hier natürlich darauf achten, dass die Mikrofone ausgeschaltet sind. So, und damit geht das erste Wort an den ersten Sachverständigen. Und das ist Herr Mertins von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Sie haben 3 Minuten, bitte.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Guten Morgen nochmal. Ich hoffe, man kann mich jetzt verstehen.
Wir hören Sie sehr gut.
Wunderbar. Wenn man mich vor einigen Jahren gefragt hätte, wie denn das Zusammenspiel zwischen Produktverantwortung und kommunaler Abfallwirtschaft funktioniert, hätte ich immer gesagt, bei den Batterien gibt es überhaupt keine Probleme, bei den Elektrogeräten, da hakt es manchmal bei der Logistik, aber im Prinzip läuft das auch reibungslos und um die Probleme mit der Verpackungsentsorgung zu beschreiben, reichen meine 3 Minuten auf gar keinen Fall. Wir verstehen, dass es selbstverständlich aus kommunaler Sicht, dass es aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre einen Änderungsbedarf beim Batteriegesetz gibt. Was wir allerdings nicht nachvollziehen können und was uns Sorgen bereitet mit Blick in die Zukunft, ist, so wie der Gesetzentwurf jetzt ausgestaltet ist, dass wir genau die gleichen oder vergleichbare Probleme, die wir im Bereich der Verpackungsentsorgung haben, künftig im Bereich der Batterieentsorgung haben werden. Ganz kurz zusammengefasst, aus unserer Sicht lässt man jetzt eine Reihe gleichberechtigter, wirtschaftlich miteinander konkurrierender Systeme im Markt loslaufen und geht davon aus, der Markt wird es schon irgendwie regeln, dass dadurch eine flächendeckende Entsorgung der bei uns gesammelten Altbatterien gewährleistet wird. Da haben wir größte Zweifel dran, denn die Erfahrung aus dem Beispiel der Verpackungsentsorgung lehrt, dass der Wettbewerb im Zweifel dazu führt, dass die Marktteilnehmer versuchen, möglichst geringe Kosten, insbesondere im Bereich der Logistik, aber auch was zum Beispiel das Thema Öffentlichkeitsarbeit angeht, zu haben. Und dass der Wettbewerb, was das Thema Logistik und Entsorgungskosten angeht, dazu führt, dass die Entsorgung vor Ort, insbesondere da, wo die Entsorgung teuer ist, wo es entlegen ist, wo es ländlich ist, wo es schwer zu erreichen ist, wo es sehr viele kleine, verstreute Sammelstellen gibt, dass all diese Dinge nicht zu den Entsorgungspunkten gehören, die von den Systemen besonders gerne bedient werden. Und deswegen sind wir mit der derzeitigen im Gesetzentwurf vorgesehenen Konstruktion, dass einfach flächendeckend die im Markt befindlichen neuen herstellereigenen Systeme einfach verpflichtet sein sollen, uns ein Angebot zu machen und das Ganze sicherstellen sollen, ist aus unserer Sicht unzureichend, um tatsächlich eine flächendeckende Entsorgung bei den kommunalen Sammelstellen zu gewährleisten. Wir haben angeregt, eine Clearingstelle einzurichten. Das wäre der erste Schritt, um zu sagen, es gibt eine gleichmäßige wirtschaftliche Lastenverteilung, um eben diesen Konkurrenzdruck, was die Logistikkosten angeht, zu mindern. Das zweite muss aber auch sein, es muss auch eine Art, Abholkoordination geben, damit wirklich sichergestellt ist, dass in der Fläche auch bei den Anfallstellen, wo die Entsorgung schwierig und teuer ist, dass da auch wirklich eine Entsorgung sichergestellt ist und nicht am Ende die kommunalen Entsorgungsträger diejenigen sind, die hinter Systemen herlaufen müssen, um ihre Altbatterien, die sie für die Bürger als Service gerne einsammeln, irgendwie entsorgt zu bekommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Mertins. Und das zweite Statement kommt von Herrn Eckert vom Fachverband Batterien 2. Bitte, Herr Eckert.
Ja, können Sie mich jetzt hören?
Wir hören Sie.
Super, ja. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, hier als Sachverständiger teilzunehmen. Aus unserer Sicht gibt es momentan zwei Aspekte zu berücksichtigen, wenn wir über das Thema Batterien sprechen. Erstens haben sich bei den Rücknahmesystemen in Deutschland einige Veränderungen ergeben. Der zweite Punkt ist, dass wir momentan auf der europäischen Ebene eine sehr intensive Diskussion haben zur Revision der Batterierichtlinie, wo im Grunde genommen das gesamte Batterierecht einmal durchgeschüttelt und neu reguliert wird. Vor diesem Hintergrund sehen wir die aktuellen Ansätze im Entwurf des Batteriegesetzes durchaus positiv. Es gibt da durchaus Ansätze, die da in die richtige Richtung gehen. Zu einigen Anmerkungen komme ich gleich noch. Wir plädieren aber dafür, dass alle übergreifenden Diskussionen um eine grundsätzliche Änderung der Batteriegesetzgebung auf europäischer Ebene geführt werden sollten und dass wir alle uns bei dieser Diskussion dort auch einbringen. Wenn wir jetzt auf das deutsche Batteriegesetz gucken, möchte ich auf drei Punkte eingehen. Erstens, der Dr. Mertins hat es schon erwähnt, wir vermissen momentan im Batteriegesetzentwurf Regelungen für einen Lastenausgleich und zusätzlich auch zu Sicherungsleistungen für den Fall, dass Marktakteure aus dem Markt ausscheiden. Hier plädieren wir für Ergänzungen. Es gab dazu einen Dialogkreis von Herstellern und Systemen und Verbänden über den Sommer. Die haben einen Entwurf entwickelt. Diesen sollte man bei der Formulierung des Batteriegesetzes noch berücksichtigen. Ein zweiter Punkt ist, im Paragraph 8 wird auf das Inverkehrbringen von Fahrzeug- und Industriebatterien abgestellt. Dort geht es darum, dass zukünftig nachgewiesen werden sollen, dass die entsprechenden organisatorischen und finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Hier weisen wir darauf hin, dass zum Beispiel im Bereich der Bleibatterierücknahme existierende Rücknahmestrukturen bestehen. Zahlreiche Akteure sind da involviert. Das funktioniert. Hier plädieren wir dafür, dort, wo es funktioniert, nicht zusätzliche bürokratische Anforderungen aufzustellen. Zudem plädieren wir dafür, genau zu definieren, was unter der Bereitstellung von finanziellen und organisatorischen Mitteln zu verstehen ist. Dritter Punkt, das Thema Pfand war angesprochen worden durch einen Vorschlag. Hier sehen wir einen bürokratischen Aufwand, einen Eingriff in den Markt und daher lehnen wir Forderungen nach einem Pfand ab. Wir sehen in einer Information der Endverbraucher und der Sammelstellen einen richtigen Weg. Wenn Sie bitte diese Anmerkungen einbringen würden, dann wären wir Ihnen sehr verbunden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Eckert. Und jetzt hören wir das Statement von Herrn Kurt vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft. Herr Kurt, bitte.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, guten Morgen. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Markt. Das Statistische Bundesamt sagt, dass wir im Jahre 2018 470 Millionen Lithium-Batterien und Akkus nach Deutschland importiert haben. Das ist ein Anstieg innerhalb von 4 Jahren, ist fast eine Verdoppelung innerhalb von 4 Jahren. Gravierender ist die Entwicklung noch, wenn man sich das Gewicht der importierten Batterien anschaut. Das war im Jahre 2018 immerhin 66.760 Tonnen, während es 4 Jahre vorher nicht mal ein Drittel von dieser Zahl war. Das heißt, wir reden nicht mehr länger über den Batterieeinsatz in elektronischen Grußkarten und den Handys alleine. Wir reden über den Einsatz von Batterien flächendeckend im Haushalt, bei Gartengeräten, in der E-Mobilität. Wir reden über größere Batterien. Das ist die eine Entwicklung. Die zweite Entwicklung ist, dass wir seit vielen Jahren, aber verstärkt eben mit dem zunehmenden Präsenz auf dem Markt, auch Brandvorfälle haben. Das unsachgemäße Umgehen mit den insbesondere Lithium-Ionen-Akkus führt dazu, dass es praktisch jede Woche brennt. In Fahrzeugen, in Anlagen der Entsorgungswirtschaft, aber eben auch zu Hause bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, wenn ein E-Roller unsachgemäß in der Garage abgelegt wird und es tritt jemand drauf, dann kann es zu Brandvorfällen kommen. Verletzte hat es bereits gegeben, dass es noch keine Toten gegeben hat, ist ein Glück. Und dann kommen wir zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, der sich alleine beschränkt mit der Wettbewerbsregelung zwischen den verschiedenen Sammelsystemen, und das ist unserer Ansicht nach zu wenig. Wir müssen reden über eine ambitioniertere, über eine deutlich ambitioniertere Sammelquote, und wir müssen auch reden darüber, mit welchen Instrumenten wir gefährliche Batterien aus dem Kreislauf rausholen. Und wenn die Sammelquote im Jahre 2019 bei 52% ist, wie wir seit einigen Wochen wissen, dann kann doch eine Zielquote im Gesetzentwurf der Bundesregierung von 45% bitte nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Und dass der Bundesrat, der Umweltausschuss des Bundesrates hier gesagt hat, bitte, bitte, liebes Gesetzgebungsverfahren, das sich noch anschließt, schaut noch mal auf diese Quote. Das, meine Damen und Herren Abgeordnete, ist nun das Mindeste. Das Mindeste ist, dass Sie eine Quote vorgeben, die die heutige Realität übertrifft und damit eine Zielsetzung nach vorne setzt. Und wir müssen auch reden darüber, was ist denn mit den heute noch 48%, die eben nicht in einer Sammelquote sind, sondern sonst wie entsorgt werden? Auch hier müssen wir über richtige Instrumente reden, und wenn wir eine Pfandpflicht bei Autobatterien haben, dann ist überhaupt nicht einzusehen, warum es nicht auch eine Pfandpflicht geben kann bei wenigstens den etwas größeren Batterien. Wir müssen diese aus unsachgemäßen Entsorgungsstrukturen rausholen, aus Ressourcengründen, aus Risikogründen. Und da scheint uns ein Pfand das richtige Weg. Wir appellieren erneut, diesen Sprung zu wagen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kurt. Und jetzt kommen wir zu Herrn Peter vom Handelsverband Deutschland. Herr Peter, bitte.
Ja, guten Morgen. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können. Ich hatte technische Probleme mit
dem
Publikum.
Wir hören Sie.
Fantastisch. Sie sehen mich nur nicht. Ja, vielen Dank, Frau
Vorsitzende. Wir sehen Sie auch. Vorsicht, wir sehen Sie auch.
Ah, das ist ja hervorragend. Ja, ich musste mich per Handy einwählen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Abgeordnete. Der HDE begrüßt grundlegend den vorgelegten Gesetzentwurf zur Novelle des Batteriegesetzes. Der Wettbewerb zwischen herstellereigenen Rücknahmesystemen kann einen sinnvollen Beitrag zur Stabilisierung des Systems leisten. Zudem wird, und das ist für den Handel besonders wichtig, die kostenlose, flächendeckende und regelmäßige Abholung von Altbatterien durch den Lastenausgleich zwischen den herstellereigenen Rücknahmesystemen und in Zukunft eine dauerhafte Sammlung auf hohem Niveau zu sichern. Wir begrüßen ausdrücklich, dass in § 7 präzisiert wurde, dass Händler einmal jährlich die Abholung der zurückgenommenen Altbatterien von Rücknahmesystemen fordern können. Dieser jährliche Mindestabholmus ist für uns dringend notwendig, da kleinere Händler mehrere Jahre benötigen können, um die im Gesetz gelegte Menge von 90 ein Filial kann bislang im Gesetz
leiden. Herr Peter?
Wir halten diese dringend.
Herr Peter? Herr Peter, ja. Sie leider hören wir Sie jetzt nicht mehr gut. beziehungsweise im Moment gar nicht mehr. Vielleicht müssten Sie sich noch mal frisch einwählen für den zweiten Teil Ihres Statements. Ich glaube, er hört uns auch nicht. Muss man telefonisch machen, ja. Ja, es ist jetzt ein bisschen unhöflich, weil ich gar nicht weiß, ob er mich verstanden hat und fürchte, er hat mich nicht verstanden. Aber trotzdem gehen wir zum nächsten Sachverständigen und nehmen ihn dann noch mal dran. Wir gehen jetzt über zu Herrn Dr. Therichen vom Verband Kommunaler Unternehmen. Herr Therichen, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten. Wir haben als kommunale Sammelstellen in der Vergangenheit durchaus sehr gut mit der Stiftung GRS zusammengearbeitet. Das war ja sozusagen die Einrichtung, die ausschließlich und quasi monopolartig für uns zuständig war. Das hat aber gut geklappt. Es ist jetzt entschieden worden, in ein Wettbewerbssystem überzugehen. Und ein solches Wettbewerbssystem muss natürlich auch ein Stück weit reguliert werden, weil es sonst Gefahr läuft, dass die Standards wirklich nur so erreicht werden, wie das Gesetz das gerade fordert, aber eben die Leistungen, die vielleicht aufwendiger sind, die Sammelstellen, die schwerer erreichbar werden, dass man die eben nicht unmittelbar ansteuert. Und deswegen haben wir schon gewisse Sorge, dass wir hier eine Schwächung von kommunaler Sammlung haben, wenn die Geräte, Batterien eben nicht verlässlich abgeholt werden. Und deswegen glauben wir, dass es notwendig ist, dass die Systeme wirklich eine, sage ich mal, intrinsische Motivation haben, auch sämtliche Sammelstellen zuverlässig zu bedienen. Ein wichtiges Instrument ist dabei auch nach meiner Überzeugung, dass wir an die Quote rangehen. Da kann ich an Herrn Kurt anknüpfen. Ich glaube, auch eine Quote, die bereits in der Praxis übererfüllt ist, die kann keine Lenkungswirkung mehr haben. Deswegen plädieren wir dafür, hier von 45% auf 55% zu gehen, damit wirklich auch die Systeme, die Herstellersysteme eine Motivation und einen Anreiz haben, in der Fläche die Sammlung durchzuführen. Wir glauben auch, dass es wichtig ist, dass die Verpflichtung der Systeme, wie sie im Gesetz in § 7 Absatz 2 verankert ist, nämlich allen Sammelstellen ein Angebot zu machen und eben auch von allen Sammelstellen die Geräte, Batterien abzuholen, dass diese Verpflichtung dauerhaft auch wahrgenommen wird. Und um das zu gewährleisten, scheint es uns sinnvoll, das mit einer entsprechenden Ordnungswidrigkeit zu flankieren, weil die jetzige Gesetzesfassung sagt nur, dass zum Zeitpunkt der Systemgenehmigung diese Bedingung erfüllt sein muss. Aber wir müssen ja dauerhaft gewährleisten, dass die Batterien wirklich abgeholt werden. Und deswegen muss auch dauerhaft ein Mechanismus da sein, damit die Verpflichtung auch umgesetzt werden kann und werden wird. Der letzte Punkt ist das Thema Industriebatterien. Wir haben die Entwicklung, dass wir zunehmend E-Bikes haben. Wir haben die Akkus in den E-Scootern. Diese Batterien werden eben auch von den Bürgern bei den kommunalen Sammelstellen abgegeben. Auch wenn wir nach jetziger Gesetzesfassung dafür gar nicht zuständig sind, aber wir können die Menschen nicht nach Hause schicken und sagen, guck, wo du damit klarkommst. Das heißt, wir würden gerne den Service bieten, diese Industriebatterien, die aus privaten Haushalten kommen, auch abzunehmen. Dann brauchen wir aber auch die Möglichkeit, diese Batterien abzusteuern und über die Herstellersysteme zu entsorgen. Deswegen plädieren wir für eine Regelung, dass Industriebatterien, die aus privaten Haushalten stammen, insoweit den Gerätebatterien gleichgestellt werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir gehen jetzt noch mal zurück zu Herrn Peter. Ich höre, wir hätten eine Verbindung.
Ja.
Herr Peter?
Herr Peter?
Ja, können Sie mich hören?
Wunderbar, dann fahren Sie fort.
Fantastisch. Ich weiß nicht genau, wo ich aufgehört habe. Ich fange noch mal an, dass wir ausdrücklich als Handel begrüßen, dass ein jährlicher Mindestabholrhythmus ins Gesetz aufgenommen wurde. Das ist für Händler ganz besonders wichtig, da kleinere Händler mitunter mehrere Jahre benötigen können, um die im Gesetz festgelegte Sammelmenge von 90 Kilogramm zu erreichen. Und eine Lagerung dieses Volumens an Batterien kann in einer kleinen Filiale große Gefahren bergen. Wir reden hier über Brandschutz, Sicherheitsaspekte etc. Bislang fehlen aus unserer Sicht im Gesetzentwurf noch Ausgleichsregelungen zwischen den herstellereigenen Rücknahmesystemen. Wir glauben, dass das dringend notwendig wäre, um einen Wettbewerb um die geringstmögliche Zielerfüllung zu verhindern. Der HDE hat daher gemeinsam mit Herstellerverbänden, und das haben wir, glaube ich, auch gerade schon vom ZVI gehört, und den herstellereigenen Rücknahmesystemen gemeinsam einen Vorschlag für einen Lastenausgleich gemacht. Dieser sieht die Schaffung einer gemeinsamen Stelle der herstellereigenen Rücknahmesysteme vor. die einen Lastenausgleich zwischen den Systemen gewährleisten soll. Aus unserer Sicht ist dieser Lastenausgleich dringend erforderlich, um das Sammelergebnis an allen Sammelstellen und für alle Batteriearten zu steigern. Und ich möchte noch kurz zu dem Antrag der Linken kommen. Ein mögliches Pfandsystem für Batterien erteilen wir eine klare Absage, weil es ein hohes Risiko erheblicher einseitiger Kostenbelastung birgt. Der Aufbau eines Pfandsystems über alle Rücknahmewege wäre sehr aufwendig und kostenintensiv. Für uns wäre vollkommen unklar, wer diese Kosten tragen würde und ob sie im Verhältnis zum erwarteten Mehrwert stehen. Zudem ist der Vergleich mit dem Pfandsystem auf Einweg- und Mehrweg-Getränkeverpackungen nicht haltbar. Im Gegensatz zu den kurzlebigen Getränkeverpackungen kann die Lebens- und Gebrauchsdauer von Batterien mehr als 10 Jahre betragen. Die entsprechende Kapitalbindung für einbehaltene Pfandbeträge wäre erheblich und würde das gesamte System erschweren. Wir sind der Überzeugung, dass eine gezielte Verbraucheraufklärung effektiver und effizienter sein kann, um Sammelquoten zu erhöhen. Der Ansatz des Gesetzgebers, die Kommunikation der Rücknahmesysteme zu vereinheitlichen, geht hier aus unserer Sicht genau in die richtige Richtung. Durch die einheitliche Kommunikation der Rücknahmesysteme und eine einheitliche Kennzeichnung der Rücknahmestellen erwarten wir neben der Einführung eines Lastenausgleichs eine deutliche Verbesserung der Batterierücknahme. Vielen Dank und entschuldigen Sie bitte die technischen Probleme.
Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Peter. Und jetzt kommt Herr Wilms von Remondis Assets. Bitte, Herr Wilms.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich glaube, ich würde mich verstehen. Ich habe eine Rückkopplung.
Ja, es war eben ein bisschen abgehackt, aber wir probieren es einfach mal.
Wir probieren das mal. Okay. Das Gesetz macht den Eindruck, als hätte sich nur etwas bei der eben schon zitierten GRS-Systematik verändert. Und deswegen beschränkt sich das Gesetz darauf, Wettbewerbsregelungen neu zu regeln. Das ist aber mitnichten so, dass sich nur das verändert hat. Es hat sich vor allen Dingen das eben schon mal zitierte Mengenaufkommen verändert. Vor ziemlich genau einem Jahr hat der Bundestag das Aufkommen der E-Scooter in den deutschen Städten zugelassen, nach langer Diskussion. Man hat darüber geredet, ob man auf der Straße fahren darf, auf dem Bürgersteig oder auf dem Fahrradweg. Lange Diskussion darum. Niemand hat die Frage gestellt, was machen wir eigentlich am Ende der Nutzungszeit mit diesen Materialien. Und nun sehen wir, dass der E-Scooter nach 1000 Stunden Nutzungszeit bereits Abfall geworden ist und damit auf den Straßen liegen bleibt, etc. E-Bikes haben inzwischen, wie die Pedelecs auch, erhebliche Lieferzeiten. Wir sind jetzt bei fast 6 Monaten Lieferzeit. Das heißt, es gibt eine gigantische Nachfrage, die auf den Markt zukommt. Und das Hohe Haus muss selbst entscheiden, ob die ökologischen Erwartungen, die mit der Einführung der E-Scooter verbunden waren, erfüllt worden sind. Was ich sagen kann, ist, dass die Erwartungen, die mit der Novelle des Batteriegesetzes verbunden waren, hinsichtlich der ökologischen Ausrichtung aus unserer Sicht nicht erfüllt sind. Der Schwerpunkt liegt hier in der Tat auf der Herstellung eines Wettbewerbssystems in der Nachfolge des GRS, das jetzt ein Herstellersystem ist. Ökologisch bleiben wir weit hinter dem zurück, was möglich ist. Wir sind bei einer Ist-Sammelquote von 52,2%. Das Gesetz fordert 45%, das ist völlig unambitioniert. Wir fordern im Gegenteil eine deutliche Erhöhung bis hin zu 80% im Jahr 2030. Das ist möglich, die Branche kann das leisten, insofern brauchen wir das. Ein Wort zum Thema Pfandsysteme. Das, was eben von Herrn Kurt bereits beschrieben worden ist, findet bei uns jeden Tag, jede Woche statt. Menschen sind jeden Tag gefährdet, gesundheitsgefährdet, vor allen Dingen wegen des starken Aufkommens von Lithiumbatterien. Deswegen ist das Pfand in einem sicheren Transportsystem. Diese sicheren Transportsysteme stehen zur Verfügung. Das knüpft auch an das, was Herr Therichen gesagt hat. Wir brauchen die Sicherheit für die Menschen auch an den kommunalen Sammelstellen, weil die kommunalen Sammelstellen und die Container dort brennen inzwischen auch. Hier ist der Bundestag gefordert, sich um die Menschen zu kümmern, um die Gesundheit der Menschen zu kümmern. Und in der Kombination eines Pfandsystems, wir fordern einen Pfand in Höhe von 25 bis 50 Euro, den sicheren Rücktransport dieses Materials zu fordern. Ebenfalls ist eben schon gesprochen worden über die mögliche und sinnvolle Aufhebung der Trennung zwischen Geräte- und Industriebatterien. Hier ist eine Differenzierung zwischen diesen beiden Arten nicht sinnvoll. Wir plädieren dafür, darauf zu schauen, aus welchem chemischen Material bestehen diese Batterien und danach aufzuteilen und diese unsinnige Trennung zwischen Industrie- und Gerätebatterien aufzuheben, die nur zu Verschiebungen führen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Wilms. Das nächste Statement kommt von Herrn Sommer von CCR Logistic Systems. Bitte, Herr Sommer.
Ja, guten Tag, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Wir CCR als Betreiber des ältesten herstellereigenen Rücknahmesystems in Deutschland, seit 1998 aktiv im Batteriemarkt, seit 2009 genehmigt, auch unter dem BatG, begrüßen zunächst den Gesetzentwurf in der jetzigen Variante ausdrücklich. Wir finden wahnsinnig viele positive Signale, die zum Beispiel sind das klare Signal zum freien Wettbewerb, eine Limitierung der Anrechenbarkeit von Bleibatterien, Möglichkeit des Handels kleinteiliger abzugeben, als es bislang möglich war oder wie es bislang nicht definiert war. Aber auch ein ganz klares Signal, dass diese Wettbewerbsorientierung der Systeme die Zukunft sein soll, indem man ausdrücklich auf ein gemeinsames Rücknahmesystem verzichtet. Nichtsdestotrotz haben auch wir Punkte identifiziert, die uns entweder nicht weit genug gehen oder die gar fehlen. Als erstes möchte ich nennen insolvenzsichere Garantien. Wir sehen das größte Risiko für eine Stabilität am Markt darin, dass Systeme unerwartet und plötzlich aus dem Markt ausscheiden und die historischen Sammelverpflichtungen der angeschlossenen Hersteller auf andere Systeme übergeht, ohne dafür ein Entgelt zu bekommen. Wir schließen uns auch dem Thema an, dass haushaltsnahe Industriebatterien, die viel zitierten Scooter, E-Bikes etc. ein unbefriedigender Status sind. Wir würden diese Batterien gerne zurücknehmen, wie es auch von den kommunalen Verbänden gefordert wurde, und sind momentan hier leider die Hände gebunden, weil es keine Verpflichtung der Hersteller gibt, sich an den Kosten entsprechend zu beteiligen. Des Weiteren befürworten auch wir den viel zitierten Lastenausgleich. Wir haben aktiv an der Ausarbeitung der Vorschläge mitgearbeitet und teilen die nach wie vor vollumfänglich. Aus unserer Sicht sind das die entscheidenden Punkte. Wir haben einen Punkt im Gesetz, den wir für nicht glücklich erachten, und zwar ist es das Thema der Veröffentlichungspflicht der Preise. Das widerspricht aus unserer Sicht ganz klar Geheimhaltungsgrundsätzen und auch dem freien Wettbewerb und würden uns wünschen, diese Passage zu entfernen. Ansonsten plädieren wir für eine rasche, zeitnahe Umsetzung des jetzigen Entwurfs. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Sommer. Und das nächste Statement kommt jetzt von Herrn Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Bitte, Herr Fischer.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe sind die geplanten Änderungen des Batteriegesetzes ein Rückschritt für den Umweltschutz. Warum ist das so? Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass der Gesetzentwurf eine Mischung enthält aus A, einer niedrigen Sammelquote, B, aus einem preisgetriebenen Wettbewerb unterschiedlicher Sammelsysteme und C, aus einem nicht nachvollziehbaren Ansatz zum Lastenausgleich unter den Sammelsystemen, die viel sammeln und unter den Systemen, die wenig sammeln. Und im Endeffekt, wenn man das mal zusammenfassen darf, wird dies dazu führen, wenn der jetzige Gesetzentwurf des BatG so umgesetzt werden sollte, nicht zu einer anspruchsvolleren Sammelmenge für Altbatterien beitragen, sondern das Gegenteil wird der Fall sein. Nochmal im Einzelnen zur Sammelquote. Praktisch jede zweite Gerätebatterie wird falsch entsorgt und landet beispielsweise im Restmüll. Oder teilweise eben auch, wie wir es gehört haben, im gelben Sack und dann in LVP-Sortieranlagen und bereiten dort große Probleme. Dass das weiterhin erlaubt werden soll und zementiert wird durch die sehr niedrige gesetzliche Sammelquote von nur 45%, das ist nicht nachvollziehbar. Eine schrittweise Anhebung der gesetzlichen Sammelquote für Gerätebatterien auf 65% und in einem zweiten Schritt auf 85%, da würden wir auf den bisherigen Vorschlag von 80% noch 5% draufpacken, halten wir für zeitgemäß, technisch umsetzbar und notwendig. Vielleicht noch als Hinweis, in Belgien wurden bereits 2017 eine Sammelquote von über 60% erreicht und selbst in Polen eine Quote von 66%. Zum Thema preisgetriebener Wettbewerb und Lastenausgleich lässt sich natürlich noch sagen, dass das in Kombination mit der geringen Sammelquote von nur 45% und der derzeitigen Übererfüllung mit 52,2% überhaupt keine Anreize für Rücknahmesysteme setzt, mehr Batterien in den Sammelstellen abzuholen. Jede über den gesetzlichen Mindestquote abgeholte Batterie wird ja für die Rücknahmesysteme unnötigerweise Geld kosten. Und da im Batteriegesetz momentan kein sinnvoller Kostenausgleich zwischen den Rücknahmesystemen für zu viel gesammelte Batterien vorgesehen ist, entsteht so eine Abwärtsspirale, ein Wettbewerb um die geringstmöglichen Sammelmengen zu Lasten der Verbraucher und des Umweltschutzes. Und deshalb plädieren wir für die Einrichtung und Wiederbelebung eines wettbewerbsneutralen gemeinsamen Sammelsystems. Das ist das, was wir als Umweltschutzverband plädieren. Und im Übrigen bleibt noch anzumerken, in dem Gesetzentwurf fehlen sämtliche Vorgaben zur Einhaltung der Abfallhierarchie nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Es sollte unseres Erachtens darauf hingewirkt werden, dass die Menge an nicht wieder aufladbaren Einweggerätebatterien durch den Gebrauch wieder aufladbarer Gerätebatterien reduziert wird. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Fischer. Und das letzte Eingangsstatement, bevor wir in die Diskussion starten, kommt jetzt von Herrn Chrysos von der Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien. Herr Chrysos, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Kotting-Uhl. Können Sie mich hören?
Ja, wir hören Sie gut.
Gut. Also, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Stiftung GRS Batterien hat bekanntermaßen die letzten 20 Jahre die Hauptlast der deutschen Batterieentsorgung getragen und war auch maßgeblich dafür oder zentral dafür verantwortlich, dass wir im letzten Jahr eine deutliche Übererfüllung der Mindestsammelquoten eben erreicht haben. In dem jetzt aber vorgelegten Gesetzentwurf sehe ich ganz gravierende umwelt- und wirtschaftspolitische Defizite. Und folgende Punkte lassen aus meiner Sicht den von den meinen Vorrednern bereits zitierten gesetzlich beförderten Wettbewerb um die geringstmögliche Sammelquote befürchten. Und zum einen ist es natürlich einmal der Wegfall des bisherigen Solidarsystems. Zweitens sehen wir ganz gravierende systematische Fehlanreize des Gesetzes, die fehlenden Regelungen zum Lastenausgleich, die fehlende Erhöhung der gesetzlichen Mindestsammelquote wurden bereits schon zitiert. Und drittens, und das ist aus unserer Sicht ein ganz gravierender Punkt, der immer noch da ist, die im Gesetz nun geplante uneinheitliche Sammelquotenberechnung. Bekanntermaßen hat die sachlich falsche Quotenberechnung bereits zur Einstellung des bisherigen gemeinsamen Rücknahmesystems geführt. Und die jetzt geplanten Neuregelungen führen aus unserer Sicht nicht nur eben zu verfassungsrechtlicher unzulässigen Benachteiligung von neuen Marktteilnehmern, sondern erzeugen weitere neue Wettbewerbsverzerrungen. Ja, und darüber hinaus, auch schon gesagt, sehen wir in dem Gesetz die fehlenden Vorgaben für die Bildung von Rückstellungen und von Sicherungssystemen. Es erhöhen sich die Risiken bei Systemausfällen und Systeminsolvenzen. Und ebenfalls bereits benannt worden ist die völlig unzureichende Abgrenzung zwischen Lithiumgeräte und Industriealtbatterien sowie die fehlenden Sammelvorgaben für haushaltsnahe Industriebatterien, was aus unserer Sicht letztendlich nur dazu führen wird, dass die Entsorgung von Industriebatterien zukünftig zulasten der Hersteller von Gerätebatterien geschehen wird. Und als zentrale Lösungs- und Verbesserungsvorschläge sehe ich daher einmal natürlich schrittweise Erhöhung der gesetzlichen Mindestsammelquote auf mindestens 65%. Zweitens die optionale Einrichtung eines den Erhalt der optionalen Einrichtung eines wettbewerbsneutralen Solidarsystems als Quotentreiber oder, so wie von der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft jetzt auch vorgeschlagen, die Einrichtung einer gemeinsamen Stelle für Kommunikation, Koordinierungs- und Clearingaufgaben. Drittens, ganz wichtig aus meiner Sicht, ist unabdingbar die Korrektur der Berechnungsvorgaben für die Berechnung von Sammelquoten, die eben diese wettbewerblichen Feststellungen weiter vorantreiben werden. Und letztendlich, wie auch schon von den Vorrednern genannt, die gesetzliche Einführung von Lastenausgleichs- und Absicherungsverfahren sowie die gesetzliche Angleichung der Rücknahmepflichten für Geräte und Industriebatterien. Aber ganz abschließend möchte ich noch ganz kurz sagen, dass ich nochmal betonen muss, dass alle Hersteller, die dem gemeinsamen Rücknahmesystem bisher angeschlossen waren, auch weiterhin ein großes Interesse daran haben, dieses wettbewerbsneutrale Solidarsystem aufzuerhalten. Und sofern es gelingen sollte, dass jetzt gesetzlich faire Wettbewerbsbedingungen im Gesetz hergestellt werden, wären die angeschlossenen Hersteller auch weiterhin bereit, die Aufgaben eines Solidarsystems auch in der Zukunft zu tragen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Chrysos. Damit haben wir die Eingangsstatements jetzt gehört und kommen zur ersten Diskussionsrunde. Und die erste Frage kommt von Herrn Simon von der Union und richtet sich an Herrn Kurt.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Kurt, in Ihrer Stellungnahme plädieren Sie ja für die Entsorgungsbranche unter anderem für eine höhere Sammelquote, kürzere Abholfristen, anspruchsvollere Recyclingziele und eine Neudefinition der Gerätebatterie. Und gerade wenn wir über Lithium-Ionen-Batterien reden, diese geraten immer stärker in Umlauf, werden immer öfter in Produkten eingesetzt. Sie haben ja eindrucksvolle Zahlen genannt. Und dass wir darauf reagieren müssen, dringend reagieren müssen, das steht nicht zur Diskussion. Wichtig ist heute aber die aktuelle Novelle, über die wir in dieser Anhörung sprechen. Die dreht sich um die Zukunft der Batterierücknahme. Das gemeinsame Rücknahmesystem GRS, wissen wir, gibt es in dieser Form nicht mehr. Es geht jetzt darum, dass wir in Zukunft ein geordnetes Verfahren der Batterierücknahme sicherstellen können. Und könnten Sie Ihre Vorstellung, die Sie ja schon angerissen haben, zur künftigen Gestaltung der Batterierücknahme noch mal konkretisieren, auch, wie Sie gesagt haben, zugunsten der Gefahrenabwehr durch Brandereignisse? Danke.
Herr Kurt, bitte.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter, auch für Ihr Verständnis für die Situation, die wir in der Entsorgungswirtschaft, egal ob kommunal oder privat, seit einigen Monaten insbesondere haben. Zu bedenken ist ja, dass die durchschnittliche Lebensdauer einer Batterie von etwa 5 Jahren erwarten lässt, welche Herausforderungen für den Entsorgungs- und Recyclingmarkt in der nächsten Zeit zu erwarten sind. Denn die großen Mengenentwicklungen für die Entsorgungssituation stehen erst noch bevor. Wir sind in engem Kontakt mit den Rücknahmesystemen und finden, dass sich hier im Wesentlichen die Struktur bewährt hat. Den Lastenausgleich halten wir ebenfalls für erforderlich, um das Interesse der Rücknahmesysteme an einer Erhöhung der Sammelleistungen zu dokumentieren. Und das ist eben auch der Zusammenhang, der jetzt mehrfach hergestellt wurde. Es kann uns nicht nur aus Gefahrvermeidungsgründen nicht egal sein, was eigentlich mit den Batterien, die eben nicht heute erfasst werden. Die 52% sind genannt, da sind andere europäische Länder besser, auch das ist erwähnt worden. Aber das bedeutet eben auch, dass ein sehr hoher Anteil nicht bei den Rücknahmesystemen landet. Und das müssen wir systematisch angehen, den Punkt. Und deswegen plädieren wir zum einen für einen vernünftigen Lastenausgleich. Wir plädieren zum anderen für eine ambitionierte Erhöhung der Quote. Wenn hier 80-85% gesagt wird, ist das natürlich sehr viel. Aber wenn wir das mit einem Zeitrahmen von bis zu 2030 verabreden, dann müsste auch dieses in dieser Richtung machbar sein. Die klare Aussage, dass es wenig Sinn macht, Batterien beispielsweise aus der E-Mobilität, die eine gewisse Größenordnung haben, als Industriebatterien zu führen, das ist schon genannt worden. Das brauchen wir. Und es ist verschiedentlich gesagt worden, dass man an der Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch noch mal arbeiten muss. Wir haben das als Branche uns vor einiger Zeit auch mal vorgenommen und sind ja mit Unterstützung aus dem politischen Raum, ich weiß nicht, ob ich das mal so zeigen darf hier in die Kamera, zu einem Aufkleber gekommen, der sich inzwischen an fast 1 Million Abfallbehältern befindet. Das tun wir natürlich schon, aber das genügt nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, dieser Gesetzentwurf hat lediglich den Wettbewerbsaspekt im Blick gehabt und hat alle weiteren Punkte ausgespart und hofft auf eine Batterierichtlinie, die dann demnächst aus Brüssel kommen wird. Die wird auch kommen. Ich glaube, in diesem Jahr werden wir dazu noch was hören. Aber man sollte Dinge, die als regelungsbedürftig jetzt schon absehbar sind und jetzt schon relativ klar analysiert sind, die sollte man jetzt auch angehen und nicht auf eine erneute Novelle in der nächsten Legislaturperiode dann warten.
die allerdings vermutlich in Umsetzung der Richtlinie ohnehin kommen wird. Also die klare Aussage, das, was wir als problembedürftig, als handlungsbedürftig jetzt schon sehen, was in der Entsorgungswirtschaft, in der Recyclingwirtschaft völlig offensichtlich ist, das sollte man jetzt in dem Gesetzgebungsverfahren auch angehen. Das wären unsere Vorstellungen.
Vielen Dank. Damit geht das Fragerecht an die SPD, an Herrn Tebs, und die Frage richtet sich an Herrn Wilms.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Weil der Kurt gerade den Aufkleber so hochgehalten hat, kann man ja hier noch mal sagen, auf keinen Fall Batterien in die graue Tonne. Ja, die müssen auf alle Fälle zurückgegeben werden. Dafür gibt es die Sammelstellen, egal ob kommunal oder eben in den Handel auch. Ja, Herr Wilms, Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement auch das Thema Quoten angesprochen. Jetzt ist es ja mal so, Quoten kann man erreichen, indem man gesetzliche Quoten festlegt. Ich glaube, da war so ein bisschen einheitlich, man könnte höhere Quoten auf alle Fälle erreichen. Technisch ist das machbar. In der Praxis hat sich das auch schon ergeben. Aber ich würde da gerne noch mal zwei Fragen stellen. Das eine ist, wo gehen die Batterien momentan überhaupt hin? Also das sollten wir vielleicht noch mal so ein bisschen auseinander dividieren, weil viele Batterien, so habe ich das jedenfalls beobachtet, werden auf der einen Seite vielleicht im Handel die kleineren zurückgegeben, aber die größeren landen ja auf welchem Wege auch immer, auch sehr häufig bei den kommunalen Sammelstellen. Insofern wäre meine Frage nochmal, wie ist denn der Weg momentan? Bringen die Leute das zurück zum Hersteller, schicken sie es zurück zum Hersteller, bringen sie es zurück, sage ich mal, zu den Geschäften, oder landet das eben häufig auch bei den Sammelstellen? Das würde mich nochmal interessieren. Und das Zweite ist eben, Lithium-Ionen-Batterien wurden ja gerade angesprochen, oder Akkus als Zukunftsproblem. Wir haben das mit den Bränden gehört, das ist natürlich teilweise auch dramatisch, gerade für die Unternehmen dann auch. Aber was wir wollen, was wir eigentlich ja wollen, ist eine Kreislaufwirtschaft in dem Bereich. Also ein hochwertiges Recycling und auch ein hochwertiges Recycling auch für Lithium. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade für die Elektromobilität. Deswegen die Frage nochmal, welche Vorgaben bräuchten wir denn aus Ihrer Sicht für ein hochwertiges Recycling, sodass dort auch eben in hochwertige Recyclinganlagen investiert wird?
Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat glauben wir, dass es relevant ist, über die Quoten und die Quotenerfüllung zu reden. Auch deswegen, und das knüpft an die Fragestellung an, weil heute ja, wenn wir 52% zurückgenommene Batterien haben, immerhin 48% diesen Weg nicht finden. Das bedeutet, dass das als Störmaterial auf allen möglichen Wegen wird. Wir finden diese Materialien heute wieder in unseren Leichtstoffverpackungssortieranlagen. Wir finden sie brennend an den kommunalen Rücknahmestellen, finden wir sie wieder. Wir finden sie im Altmetall, wir finden sie in Elektroaltgeräten. Und das führt dazu, dass diese Brandhäufigkeit in der Recyclingindustrie massiv zunimmt. Das führt inzwischen dazu, und deswegen glaube ich, liegt bei der Diskussion um das Batteriegesetz auch mehr Verantwortung für das Gesamtthema Kreislaufwirtschaft. Das führt inzwischen dazu, dass Versicherungen das Versichern solcher für uns und unsere Recyclingquoten wichtigen Anlagen inzwischen ablehnen. Und da wird nicht unterschieden, bist du eine private Anlage, du bist eine normale Anlage. Wir alle kommen da in erhebliche Probleme hinein. Das heißt, wir haben einerseits unter der Perspektive des Brandschutzes die Notwendigkeit, mehr Batterien auf einen qualifizierten Weg zurückzugewinnen. Und die andere, und dazu haben wir einen Formulierungsvorschlag gemacht, den haben wir auch zugestellt, nämlich, dass wir die Rücknahmesysteme nach dem § 7 Absatz 1 so aufbauen wollen, dass wir gestaffelte Sammelquoten erreichen. Unser Vorschlag lautet, dass wir zum 01.01.24 auf 60% steigern und zum 01.01.27 auf 70% und zum 01.01.2030 auf 80%. Der Vorschlag von Herrn Fischer, da auch auf 85% zu gehen, ist aus unserer Sicht Ansporn für die Branche, das auch erreichen zu wollen, was wir erreichen können. Dabei ist ganz wichtig, dass das in sicheren Systemen passiert, damit auf dem Weg dahin, gerade bei den eben von Herrn Tebs nachgefragten Lithium-Ionen-Batterien, nicht auch Material verloren geht. Weil der Sinn der Kreislaufwirtschaft ist natürlich auch, Rohstoffe, die es in unseren Erden nicht gibt, so zu erhalten, dass wir sie weiter bei uns im industriellen Kreislauf führen können. Und das funktioniert nur dann, wenn diese Materialien möglichst sortenrein zurückgeführt werden und somit auch der Rohstoff erhalten werden kann. Also eine Kopplung aus mehr Quote für mehr Sicherheit in Verbindung mit einem Pfandsystem. Ich habe das eben ausgeführt. Und dabei auch Wert darauf zu legen, dass der Rohstoff, um den es geht, auch erhalten werden kann. Dafür müssen alle Strukturen mit entsprechenden Sicherungssystemen ausgestattet sein, damit nicht nur dem Material nichts passiert, sondern vor allen Dingen den Menschen, die bei uns arbeiten, nichts passiert auf diesem Wege. Und ich glaube, wir müssen es nicht erst dazu kommen lassen, dass Menschen dabei bei Brandunfällen oder Ähnlichem versterben. Wir haben eine ähnliche Diskussion auch mit der Frage, was passiert eigentlich beim Transport in Flugzeugen etc. mit den Lithiumbatterien, die hinten in Frachträumen liegen. Wollen wir so lange warten?
Vielen Dank. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Herrn Bleck für die AfD und richtet sich an Herrn Dr. Mertens.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen für die Statements. Ein Gesetzentwurf im Bereich der Abfallwirtschaft muss sich nach unserer Auffassung immer an den Anforderungen an die moderne Kreislaufwirtschaft richten und auch daran messen lassen. Dies gilt eben auch für das Batteriegesetz. Und wir sind der Überzeugung, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung deshalb sicherstellen muss, dass wir zum einen eine flächendeckende Rücknahme von Altbatterien haben und auf der anderen Seite aber auch Fehlleitungen von Altbatterien mit gesundheits- oder umweltschädlichen Chemikalien reduzieren bzw. verhindern. Und hier kommen wir zu überzeugen, dass der Gesetzentwurf diese Anforderungen in einigen Punkten nicht erfüllt und deswegen optimierungsbedürftig ist. Zum einen, wie einige Sachverständige auch kritisiert haben, fehlt hier die Anhebung der Mindestsammelquote. Tatsächlich ist es so, dass wir zurzeit 52% der Altbatterien sammeln und die Mindestsammelquote soll weiterhin bei 45% liegen. Und im Zusammenspiel eben mit der Tatsache, dass man hier ein wettbewerborientiertes Rücknahmesystem einführt und dann Kostengründe immer dafür entscheidend sind, Kosten eben reduziert werden müssen, befürchten wir eher, dass wir dann eher ein kontraproduktives Verhalten haben werden. Das heißt, dass hier eher eine Angleichung nach unten an die Mindestsammelquote stattfinden wird, nämlich die 45%. Und das gilt es zu verhindern. Darüber hinaus plädieren auch wir für eine gesetzliche Angleichung der Rücknahme von Geräte- und Industriebatterien. Das halten wir für geboten. Wir plädieren auch für ein Pfandsystem, insbesondere bei Lithium-Ionen-Batterien und Akkumulatoren. Und eben auch für eine Kennzeichnungspflicht. Wir wissen, dass gerade diese Akkumulatoren und diese Batterien eine Brandgefahr darstellen. Und deswegen müssen wir gerade hier Fehlleitungen unbedingt vermeiden und verhindern. Und wir plädieren dafür, dass wir stärker den Gebrauch wiederaufladbarer Sekundärzellen berücksichtigen und weniger stark eben die nicht wiederaufladbare Primärzellen. Und deswegen kann dieser Gesetzentwurf in dieser Form unsere Zustimmung nicht finden. Meine Frage an Herrn Dr. Thorsten Mertens ist, welchen Erfüllungsaufwand sehen Sie eigentlich beim Vorschlag des Umweltausschusses des Bundesrats? Dort wurde ja vorgeschlagen, die freiwillige Rücknahme für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu ermöglichen, aber gleichzeitig wurde dort eben nicht festgelegt, dass eine unentgeltliche Lager- oder Transportsystematik zur Verfügung gestellt wird. Also welcher Mehraufwand oder welcher weitere Erfüllungsaufwand entsteht da wohl den Kommunen?
Vielen Dank für die Frage. Wir haben dazu keine Untersuchung angestellt, sondern waren über diesen Vorschlag des Bundesrates eher einigermaßen überrascht. Er ist aus unserer Sicht aber auch keine nachhaltige Lösungsmöglichkeit, denn eine freiwillige Rücknahmemöglichkeit zu eröffnen, löst nicht das Problem, sondern das wird eröffnet denjenigen, die da, ich sag mal, ihren Kunden, den Bürgern einen besonderen Service bieten wollen, die Möglichkeit, das zu machen. Aber es ist keine sozusagen flächendeckendes, es schafft kein flächendeckendes Angebot, weil nicht absehbar ist, ob jetzt alle Kommunen das anbieten werden, ob das an allen Wertstoffhöfen angeboten wird. Also es schafft kein flächendeckendes, keine flächendeckende Rückgabemöglichkeit für die Bürger. Und die Frage nach dem Erfüllungsaufwand bei Dingen, die die Kommunen insofern freiwillig einfach machen könnten, wenn sie dann möchten, wenn sie die Kapazitäten sehen, ist ja insofern eine schwierige, weil diejenigen, die den Erfüllungsaufwand scheuen oder ihn nicht leisten können, wir haben diskutiert, ich habe ganz am Anfang in meinem Statement häufiger auch das Thema Elektrogeräte, die ja mit dem Thema hier durchaus verwoben sind, erwähnt. Bei den Elektrogeräten diskutieren wir ganz viel über Platzbedarfe. Immer mehr Container, immer mehr Sammelgruppen. Wenn man jetzt auch noch zusätzliche Möglichkeiten, also freiwillig die Möglichkeit schafft oder eröffnet, noch mehr Rücknahme freiwillig zu machen, braucht man dazu auch die entsprechenden logistischen Rahmenbedingungen. Insofern, da wo es möglich ist, mag das gemacht werden, aber es wird keine, ist keine flächendeckende Lösung. Und insofern, es gab ja heute schon verschiedene Vorschläge, wie man das Problem grundsätzlich anpacken kann. Unser Vorschlag ging in die Richtung, definitorisch etwas zu ändern. Wir haben hier andere Lösungsmöglichkeiten angesprochen. Aus unserer Sicht ist nur deutlich, es muss an der Stelle eine Lösungsmöglichkeit geben oder die wäre sehr wünschenswert, weil aus Sicht der Bürger, und das ist auch die Sicht, auf die es aus unserer Sicht ankommt, die Bürger möchten gerne alles beim kommunalen Wertstoffhof zurückgeben können. Und dann ist es auch wünschenswert, da ein flächendeckendes Angebot zu schaffen und nicht freiwillige Insellösungen zu ermöglichen, sondern dann eben die entsprechenden Batterien, die problematisch sind, die aus unserer Sicht auch gekennzeichnet sein müssen, in das System einzubeziehen und damit eben dann eben eine flächendeckende Rücknahme zu ermöglichen. Die bei den Kommunen, um auf Ihre Frage zu antworten, dann eben zu keinem Mehraufwand führen würde. Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt geht das Fragerecht an die FDP. Frau Skodelny fragt Herrn Sommer und eventuell noch Herrn Therichen.
Genau. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht insbesondere auf die flächendeckende Sammlung. Wir haben von Herrn Therichen, aber auch von Herrn Dr. Mertens gehört, dass monopolartige Zustände mit dem GRS vorhanden waren. Und der Herr Mertens hat seine Sorge darüber, dass entlegene Sammelstellen künftig nicht mehr angefahren werden können, noch mal geäußert. Mich würde von Ihnen, Herr Dr. Sommer, Herr Sommer, interessieren, wie Sie das bewerten, ob Sie tatsächlich denken, dass eine Ordnungswidrigkeit der richtige Weg ist, um die Sammelstellen entsprechend anzufahren oder welche ob Maßnahmen notwendig sind und wenn ja, welche Maßnahmen Sie ins Visier nehmen müssen, um tatsächlich auch die regelmäßige, flächendeckende und ausreichende Befahrung, Entsorgung von auch entlegenen Sammelstellen zu gewährleisten. Und sollte da noch Zeit sein, Herr Therichen, würde ich gerne von Ihnen noch mal hören, wo Ihre Furcht herkommt. Sie haben ja gesagt, es waren vorher sehr angenehme Zustände. Es gab jemanden, der war zuständig, monopolartig, wie Sie es genannt haben. Und jetzt wird es in den Wettbewerb gegeben. Warum Sie denken, dass dieser Wettbewerb zwingend schlechter sein muss, weil auch in anderen Bereichen sehen wir ja, dass, ich sage jetzt mal, Wettbewerb auch durchaus das Geschäft beleben kann.
Ja, sehr geehrte Frau Skodelny, danke für die Frage. Also zunächst sehe ich das Risiko im Moment als nicht gegeben an. Es ist aus unserem Beispiel genannt, wir haben im Herbst letzten Jahres, als bereits absehbar war, dass dieses Wettbewerbssystem ab Januar relevant sein wird, alle kommunalen Entsorgungsträger Deutschlands angeschrieben und haben aktiv unsere Leistung angeboten. Warum wir nur einen beschränkten Teil bekommen haben, liegt leider auch daran, dass der ein oder andere Verband dem entgegengewirkt hat und Empfehlungen ausgesprochen hat. Aber das soll Schnee von gestern sein. Nach wie vor, mir ist keine kommunale Anfallstelle bekannt, die nicht einem herstellereigenen Rücknahmesystem angeschlossen wäre. Und ich wüsste auch nicht, warum sich das in der Zukunft ändern sollte. Zu Ihrer Frage in Bezug auf Bußgeldbescheide. Nein, ich halte das eigentlich nicht für die beste Alternative, zumal der jetzige Gesetzentwurf in dem Bereich ja in die Bresche springt und ganz klar sagt, die neu beliehene Stelle der EAR soll genau in dem Fall, wenn ein System kein Angebot abgibt, und das bezieht sich nicht nur auf den Zeitpunkt der Genehmigung, sondern aus meinem Erachten durchaus auf die komplette Gültigkeitsdauer des Gesetzes, wenn ein System kein Angebot abgibt, kann die EAR als beliehene Stelle und Genehmigungsbehörde der herstellereigenen Rücknahmesysteme diese Angebotsabgabe anordnen. Und wenn ich ein Angebot abgebe und die gegenüberliegende Seite darauf einsteigt, dann bin ich allein aus dem Handelsgesetzbuch ja schon in einer Verpflichtung. Also ich sehe dieses Vakuum momentan nicht als gegeben an. Unabhängig davon, wo die Anfallstelle liegt.
Gut, dann so, jetzt würde kann ich ergänzen. Herr Therichen, ja. Ja, danke. Ich will gar nicht so verstanden werden, dass ein Wettbewerbssystem jetzt zwingend Nachteile haben muss. Aber man muss eben die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Das Problem, was natürlich entstehen kann, ist, wenn ein System jetzt die Vorgabe hat, ich habe 45% Quote zu erfüllen und habe die schon erfüllt. Das heißt, dann ist ja jede zusätzliche Sammelmenge für mich eine finanzielle Belastung, die ich eigentlich nicht auf mich nehmen müsste, weil ich habe ja meine gesetzliche Verpflichtung schon erfüllt.
Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir sagen, wir müssen uns auf eine Situation vorbereiten und wir müssen sicherstellen, dass auch solche Sammelstellen, die vielleicht nicht so viel Menge haben oder die logistisch nicht so gut gelegen sind, dass auch die verlässlich entsorgt werden. Und das kann man in einem Wettbewerbssystem natürlich auch organisieren, aber dann muss man entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Das eine wäre eben zu sagen, diese Systeme brauchen einen eigenen Anreiz durch eine höhere Quote, ja, dass man sagt, okay, ich will aktiv auf die Sammelstellen zugehen. Wir wollen ja keine Bußgelder da verhängen im Ergebnis. Wir wollen ja, dass die Systeme auf uns zukommen und sagen, ich will deine Mengen haben, lass uns schauen, wie wir das organisieren. Das wäre das Liebste. Wir sagen nur, es muss sinnvollerweise auch ein Sanktionsmechanismus vorhanden sein, wenn wir feststellen, eine Sammelstelle, die ist sehr weit abgelegen, da kommt kein System, die Angebote haben eher eine abwehrende Funktion oder die Abholung funktioniert nicht, dass man in solchen Fällen dann eben auch ein Bußgeld machen kann. Dann kann das auch in einem Wettbewerbssystem funktionieren. Das ist ja jetzt auch die Weichenstellung des Gesetzgebers gewesen, in diese Richtung zu gehen. Aber wichtig ist, dass diese Systeme sich nicht zu Lasten der Sammlung ökonomisch optimieren, sondern dass sie selbst auch ein Interesse daran haben und einen Ansporn, die Sammelmengen zu steigern und auch die Sammelstellen in der Fläche zuverlässig zu bedienen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und für die Linke hat Frau Schreiber eine Frage an Herrn Fischer.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Fischer, wir haben jetzt ein paar Mal darüber gesprochen und gehört schon, die Sammelmenge für Gerätebatterien im Gesetzesentwurf. Und es sieht ja so aus, dass der vorliegende Gesetzesentwurf nicht zu einer anspruchsvollen Sammelmenge für Gerätebatterien beitragen wird. Was müsste denn Ihrer Meinung nach da geändert werden im Gesetzesentwurf, damit es eben zu einer anspruchsvollen Sammelmenge beiträgt? Und gerade den wettbewerbsorientierten Punkt nochmal aufgreifend von eben, wir bevorzugen eher ein solidarisches Gemeinschaftssystem. Und wäre so ein solidarisches Gemeinschaftssystem einem wettbewerbsorientierten Sammelsystem nicht vorzuziehen? Dankeschön.
Ja, dankeschön für die Frage. Die Sammelquote von nur 45% spricht natürlich für sich. Die ist viel zu niedrig angesetzt. Es wird von diesen 45% keine weiteren Impulse geben für die Sammelsysteme, die zukünftig in einem Wettbewerb tätig sein sollen, tatsächliche höhere Sammelmengen zu generieren, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, dass die durchschnittliche Sammelquote bei Gerätebatterien jetzt schon bei 52,2% liegt und auch vor dem Hintergrund. Wir haben es vorhin von Herrn Kurt in den Ausführungen schon gehört, dass immer mehr Lithium-Ionen-Batterien auch mengenmäßig, gewichtsmäßig in Verkehr gebracht werden. Bietet das Gesetz in der jetzigen Form keine ausreichende Antwort, auch hier höhere Sammelmengen zu generieren. Da geht viel zu viel links und rechts verloren. Und deshalb müssen wir neben einer anspruchsvollen Sammelquote, und da hatten wir inzwischen ja auch schon einige Zielvorschläge gehört, von 65% bis 85% stufenweise, müssen wir eben auch diskutieren über ein Pfand beispielsweise auf Lithium-Ionen-Batterien, auf Hochleistungsakkus. Ich denke dann, wenn das umgesetzt werden würde, dann wären wir schon mal einen Schritt weiter. Zum Wettbewerb muss man ganz klar sagen und zu der Abkehr von einem solidarischen Gemeinschaftssystem müssen wir konstatieren, dass das völlig unnötig ist und dass ein neutrales und solidarisches Sammelsystem deutlich erfolgreicher sein wird, unserer Einschätzung nach, als eine Sammlung von Batterien im Wettbewerb. Warum? Wie gesagt, die Rahmenbedingungen, die eben gesetzt werden durch die geringe Sammelquote von 45%, führen unseres Erachtens eher dazu, dass kostenoptimiert gesammelt wird in Zukunft. Und wir teilen die Befürchtung, dass kleinere Sammelstellen oder diejenigen, die besonders viel sammeln und dann mehr Gerätebatterien gesammelt haben, als es gesetzlich notwendig wäre, dass es da eher einen Boykott oder Abwehrmechanismen gibt, solche Sammelstellen, die besonders fleißig sind, eben zu boykottieren. Und natürlich muss sowas dann bußgeldbewehrt sein, weil wir halten das nicht für zulässig und nicht im Sinne des Umweltschutzes. Und wenn man sich eben den Wettbewerbsgedanken im Bereich des Verpackungsgesetzes anschaut, dann hat das ja in der Vergangenheit auch nicht dazu geführt, dass weniger Verpackungen in Verkehr gebracht worden sind, dass die Recyclingfähigkeit deutlich erhöht wurde oder beispielsweise Rezyklate eingesetzt werden. Das heißt also, der Wettbewerb muss das hergeben. Das sehen wir auch hier im Bereich des Batteriegesetzes nicht. Und nochmal zuletzt Stichwort Lastenausgleich. Es wurde vom BMU kommuniziert, die Systeme könnten sich dann ja Sammelmengen abkaufen. Nur mir fehlt ehrlich gesagt die Fantasie, nachvollziehen zu können, was abgekauft werden soll bei einer derart geringen gesetzlichen Mindestsammelquote, wenn ein anderes, also wenn, das ist anzunehmen, alle Sammelsysteme diese Mindestsammelquote, weil sie so niedrig ist, erfüllen werden, andere Sammelsysteme vereinzelt mehr sammeln. Warum sollte dann in Gottes Namen ein Sammelsystem, einem anderen Sammelsystem noch zu viel gesammelte Batterien abkaufen? Das sehe ich so nicht und deshalb können wir das nicht nachvollziehen und fordern eine Rückkehr und Wiederbelebung eines wettbewerbsneutralen gemeinsamen Sammelsystems.
Vielen Dank. Und für die Grünen stellt Frau Hoffmann eine Frage an Herrn Grüssers. Bitte.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an alle Referenten. Ich muss zunächst mal sagen, ich bin wirklich hoch erfreut zu hören, dass die meisten Experten hier sich ganz engagiert einsetzen für eine höhere und ambitioniertere Sammelquote, dass sie Pfandsysteme unterstützen und auch einfordern, dass sie einen Lastenausgleich fordern und dass sie fordern, dass haushaltsnahe Industriebatterien besser zu regeln sind. Das sind alles Punkte, die wir Grüne ausdrücklich unterstützen. Und nach meiner Einschätzung ist die Bundesregierung an den Stellen wirklich völlig unambitioniert. Und der Gesetzentwurf spricht ja gerade diese Punkte alle nicht entsprechend an. Ich weiß nicht, warum sie so ist, ob sie die Industrie schonen will an dieser Stelle. Aber wir haben ja gerade auch von Herrn Kurt oder auch von Herrn Wilms von Remondis gehört, dass die Industrie mehr kann. Und das sollten wir auch nutzen und das sollten wir auch nicht verschieben auf die nächste Legislatur, sondern was du heute kannst besorgen, das sollst du tun, habe ich mal gelernt. Und von daher bin ich sehr froh über Ihre Ratschläge. Jetzt zu Herrn Grüssers. Mich interessiert jetzt noch mal das, was nicht vernünftig geregelt ist, also die Rücknahme der haushaltsnahen Industriebatterien. Großes Problem, steigt an, haben wir jetzt mehrfach gehört. Geräte, Elektroscooter und andere. Mir ist es in diesem Sommer im Baumarkt permanent begegnet. Sämtliche Gartengeräte werden jetzt umgestellt. Es gibt viele Geräte, wo diese Batterien ja noch nicht mal zu entnehmen sind. Beispiel die erste Generation der E-Scooter war ja auch so. Also Frage an Sie, wie wirkt sich denn die gegenwärtige Situation und die ungeregelte Rücknahme von haushaltsnahen Industriebatterien ganz konkret auf die Rücknahmebetriebe und die Sammelquote für die Gerätebatterien aus? Und welche Klarstellungen im Gesetzentwurf sind hier konkret erforderlich? In Ihren schriftlichen Unterlagen hatten Sie auch mal die Zusammenlegung von Batteriegesetz und Elektrogesetz gefordert. Vielleicht können Sie das noch mal erläutern.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Hoffmann, für die Frage. In der Tat, also wir sehen hier ein ganz gravierendes Regelungsdefizit für sogenannte haushaltsnahe Industriebatterien, insbesondere Lithiumbatterien. Und Sie haben die Beispiele gerade eben auch schon gesagt. Es handelt sich also zum einen zum Beispiel um E-Bike-Batterien. Das ist ein sogenannter Fast-Growing-Market, wo wir also exponentiell ansteigende Inverkehrbringungsmengen eben sehen. Und diese Batterien sind Industriebatterien. Und wie Herr Therichen vorhin auch schon gesagt hat, diese fallen nicht in das Regime der Gerätebatterien und würden jetzt zum Beispiel, wenn sie bei den kommunalen Sammelstellen ankommen, nach den gesetzlichen Vorgaben gar nicht in die Rücknahmesysteme. Es gibt bestehende Rücknahmesysteme der Industrie, aber übergeben werden können. Und Herr Sommer hatte das ja eben auch gerade schon gesagt, es gibt keine Finanzierungspflicht, wenn zum Beispiel solche Industriebatterien in die Erfassungssysteme für Gerätebatterien eben hineinkommen. Und ganz konkret ist es tatsächlich so, dadurch, dass es keine konkrete Rücknahmeverpflichtung für Lithium-Industriebatterien eben gibt, Batterien ja auch mit sehr hohen Kosten in der Entsorgung verbunden sind, wird Folgendes passieren, dass also diese Lithium-Industriebatterien alle in die Sammelsysteme für Gerätebatterien hinein diffundieren werden. Und das kann man auch relativ klar festmachen, wo das ist. Das wird vor allem bei den Behandlungsanlagen für Elektroaltgeräte geschehen, ne? Weil durch die Erfassungssysteme für Elektroaltgeräte werden dort Elektrogeräte ankommen, die sowohl Industriebatterien als auch Gerätebatterien enthalten. Und der Zerlegebetrieb, der ist überhaupt gar nicht in der Lage zu unterscheiden, ist das eine lizenzierte Gerätebatterie oder eine Industriebatterie. Und was wird passieren? Alle Batterien gehen in die Sammelsysteme hinein und dadurch, dass eben die Verpflichtung besteht, dass die Gerätealtbatterien von den EAG-Behandlungsanlagen kostenlos übernommen werden, werden dort auch automatisch die Industriebatterien landen. Das passiert heute auch schon in einem großen Maße. Solange eben keine konkreten Rücknahmeverpflichtungen oder Sammelziele für Industriebatterien vorgegeben sind, wird das passieren. Das ist wie, also die Industriebatterien werden geradezu aufgesogen werden. Und dadurch, dass es keine Möglichkeiten gibt, die eben eindeutig zu unterscheiden, wird das so passieren, dass diese dann letztendlich von den Gerätebatterieherstellern dann finanziert werden müssen. Es gibt eine Ausnahme für E-Bike-Batterien. Der Zweiradverband hat bereits vor 10 Jahren mit dem gemeinsamen Rücknahmesystem ein Rücknahmesystem für Batterien aufgebaut. Das schließt den gesamten Fahrradfachhandel ein, Baumärkte und eben auch auf freiwilliger Basis öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Diese Batterien sind klar zu identifizieren und können dann auch zurückgeführt werden. Aber auch hier gibt es keine klaren gesetzlichen Regeln. Deshalb wird es da, wie gesagt, diese unkontrollierte Diffusion geben.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der ersten Frage- und Antwortrunde und starten gleich in die zweite, die auch leider schon die letzte sein wird. Mehr schaffen wir nicht. Die besonderen Bedingungen, die wir am Anfang dann immer herstellen müssen, halten uns doch ein bisschen auf. So, das Fragerecht beginnt wieder bei der Union. Und Herr Simon stellt eine Frage einerseits an Herrn Eckert und dann noch eine an Herrn Peter, was dann immer heißt, dass der erste Sachverständige ein bisschen Raum noch für den zweiten lässt. Bitte, Herr Simon.
Frau Vorsitzende, vielen Dank auch für den Hinweis. Ja, Herr Eckert, die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems der Batterierücknahme, was ja im Mittelpunkt der Debatte stehen sollte, ist natürlich ja, extrem wichtig. Und dabei spielt die Finanzierung eine tragende Rolle. Die haben Sie auch angesprochen. Fällt ein Rücknahmesystem aus, sind die übrigen Systeme verpflichtet, den Ausfall dieses einen oder vielleicht auch mehrerer Systeme zu kompensieren. Jetzt haben wir das in Artikel in § 16 Absatz 3 des Batteriegesetzes schon geregelt. Welche Änderungen schlagen Sie denn hier konkret vor? Sie haben von einem gemeinsamen Papier gesprochen. Welche Punkte beinhaltet das denn? Und dann würde ich anschließend den Herrn Peter wieder übers Handy zuschalten. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ja für die flächendeckende und regelmäßige Entsorgung plädiert. Jetzt haben wir diese Batteriemenge von 90 Kilogramm. Bei der Grenze muss dann entsorgt werden, muss abgeholt werden im Markt. Wenn das nicht erreicht wird, dann muss innerhalb eines Jahres zumindest einmal abgeholt werden. Jetzt hatten Sie es auch schon kurz thematisiert, aber halten Sie diesen Vorschlag im Gesetzestext für praktikabel? Und ja, wenn nicht, wieso? Vielen Dank. Vielleicht zuerst der Herr Eckert.
Sorry, ja, hallo, hören Sie mich jetzt?
Ja.
Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie.
Wunderbar. Gut, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Simon. Ich gehe gerne auf Ihre Frage ein hinsichtlich einer Sicherungsleistung. Das ist aus unserer Sicht einer der wichtigen Aspekte neben einem Lastenausgleich, heute schon mehrfach angesprochen. Eine Sicherungsleistung hätte zum Inhalt, dass die Betreiber von Rücknahmesystemen verpflichtet werden, der zuständigen Behörde eine insolvenzsichere Garantie zugunsten der gemeinsamen Stelle zu leiten. Und diese Garantie ist durch verschiedene Möglichkeiten gegeben. Entweder eine Bürgschaft auf erste Anforderung, eine Garantie auf erste Anforderung oder eine Hinterlegung von Geldbeträgen für die entsprechende Sicherungsleistung. Diese Vorschläge sind, wie gesagt, in dem Papier der Verbände von vergangener Woche im Detail ausgeführt und auch als Gesetzgebungsvorschlag formuliert. Und wir plädieren dafür, diese Punkte noch entsprechend aufzunehmen. Vielen Dank.
Durch die Änderung des Systems jetzt zu einem Wettbewerbssystem sind auch klare Regelungen für die Rücknahme von Batterien notwendig. Das ist für den Handel besonders wichtig, weil sonst viele kleinere Händler, die sehr lange sammeln müssen, um Mengen zu erreichen, unattraktiv wären für die Rücknahmestellen und die Rücknahmestellen, die dann in einem sehr langen Rhythmus erst abholen würden. Im Gesetzentwurf ist jetzt 90 Kilo festgeschrieben, in einem früheren hieß es mal 30 Kilo. Was wir als Handel besonders wichtig finden, ist, dass jetzt der Zusatz aufgenommen wurde, dass einmal jährlich mindestens abgeholt werden muss. Das ist für uns eine Hürde, aber die kleinen Händler können diese Hürde ja einmal jährlich quasi überspringen und dann die Möglichkeit nutzen, abgeholt zu werden. Und einmal jährlich ist ein recht langer Rhythmus, aber noch ein Rhythmus, der auch für kleinere Händler noch zu schaffen ist. Wenn die Händler sehr viel länger sammeln müssten, würden wir zu den größeren Gefahren kommen, die ich auch schon genannt hatte. Wir reden da auch über Brände, genauso wie die Entsorger natürlich auch das Problem haben, ist der Handel, der nicht dafür ausgelegt ist, über lange Zeit Batterien zu sammeln, wäre der natürlich auch von sowas betroffen. Wir reden über Platzkapazitäten, wir reden über Versicherungsprobleme. Also wir glauben, dass dieser Mindestabholrhythmus von einem Jahr sehr sinnvoll gewählt ist und der dringend so im Gesetz auch verankert sein muss. Danke.
Vielen Dank. Danke. Und Herr Tebs hat seine Frage an Herrn Dr. Therichen. Bitte.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt ja gerade eben auch von Herrn Merzens nochmal gehört, die Bürger wollen leistungsfähige Wertstoffhöfe und wollen eben auch, dass es die Möglichkeit gibt, dort ihre Sachen abzugeben. Ich habe das vorhin ja schon mal so angedeutet. Egal welche Möglichkeiten, die Fahrradhersteller waren gerade genannt worden oder die Zweiradhersteller als Rücknahmesystem, aber egal welche Möglichkeiten es gibt, häufig, sage ich mal, sammelt man ja diese Sachen zu Hause, wenn sie kaputt sind, wenn sie defekt sind und irgendwann fährt man mal zum Wertstoffhof und bringt sie dahin. Also insofern, dieses Angebot, sage ich mal, ist, glaube ich, für die Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig und umso wichtiger ist ja auch, dass da funktioniert. Jetzt ist ja schon mehrfach gesagt worden, wir brauchen so eine Clearingstelle, weil ja eben dann gegebenenfalls sozusagen die Gefahr besteht, dass in den kommunalen Sammelstellen nicht abgeholt wird. Jetzt ist aber die Verpflichtung ja in diesem Gesetzentwurf drinne, also die Verpflichtung abzuholen. Systeme müssen ja Angebote machen an die kommunalen Entsorger und müssen dort, sage ich mal, die Sachen abholen. Die Clearingstelle ist also die Frage, muss ich die überhaupt gesetzlich regeln? Können das nicht die Betreiber der Systeme untereinander machen? Das wäre ja auch mal eine Frage. Also muss man sowas überhaupt gesetzlich regeln? Ist es nicht vielmehr die Verantwortung, dann der Betreiber das zu machen? Muss man denen das alles abnehmen? Aber die Verpflichtung, und das wäre meine Frage, Herr Therichen, wie sieht es denn da überhaupt aus? Ist die da? Und ich weiß ja, dass Herr Therichen Anwalt ist und sich mit Gesetzen auskennt. Wie schätzen Sie das ein? Reicht das nicht eigentlich aus?
Ja, vielen Dank dafür. Wir haben die Verpflichtung natürlich, die für den Vollzug und für die Entsorgungspraxis ist natürlich entscheidend, ob diese Verpflichtung gelebt wird, beziehungsweise ob sie im Streitfall auch durchsetzbar ist und wie wird sie vollzogen. Und die jetzige Gesetzesfassung sagt eben, diese Verpflichtung ist Voraussetzung für die Genehmigungserteilung für ein Herstellersystem. Das heißt, in dem Moment, wo ein System quasi auf den Markt tritt, braucht es dafür, muss es das belegen. Nur, diese Verpflichtung, die kommunalen Sammelstellen zu bedienen, die muss ja dauerhaft bestehen und nicht nur im Zeitpunkt der Genehmigung selbst.
Und natürlich könnte theoretisch dann ein Widerruf auf einer Genehmigung erfolgen und dann könnte man sagen, das System erfüllt seine Voraussetzungen nicht mehr. Aber das ist dann schon eine sehr aufwendige Thematik, ob ich dann in einen Widerruf gehen kann oder wie ich mit dem System umgehe. Für uns scheint es wichtig zu sein, dass dem System auch klar ist, dass sie diese Verpflichtung dauerhaft erfüllen müssen und dass man das dementsprechend mit einem Bußgeld auch flankiert. Davon ging übrigens der Gesetzgeber wohl auch aus, weil sich das in der Gesetzesbegründung so auch findet, allerdings nicht im Gesetzeswortlaut selbst. Deswegen sollte hier Begründung und Gesetzeswortlaut zusammengebracht werden und man entsprechend dann auch hier deutlich macht, also ihr müsst bitte dauerhaft entsprechend dann auch das machen, andernfalls droht ein Bußgeld, wiewohl das, wie gesagt, nur die eine Ebene ist. Wir wollen ja gar nicht sanktionieren, sondern wir wollen ja primär das Ziel erreichen, dass die Systeme aus eigenem Antrieb auf uns zukommen und deswegen nochmal das Plädoyer für eine Anhebung der Sammelquote, weil sonst eben ein System, wenn es die 45% erreicht hat, sagen kann, ja, jetzt habe ich doch alles. Warum muss ich jetzt noch was machen? Warum muss ich noch zu einer Kommune gehen? Und ich kann natürlich immer auch Argumente finden, warum es gerade jetzt nicht klappt und warum gerade ich jetzt kein Angebot rausschicken kann. Also das würde sonst zu wirklich schwierigen, auch langwierigen Auseinandersetzungen und Diskussionen führen. Und die kann man sich, glaube ich, sparen, wenn man sowohl einen Anreiz setzt, als auch deutlich macht, es gibt eine Sanktion, wenn da nichts passiert. Und zu dem anderen Punkt nochmal, in der Tat, die kommunalen Wertstoffhöfe, von denen haben wir das Bild und den Anspruch, dass sie für sämtliche Haushaltsabfälle eigentlich da sein müssen. Der Bürger hat die Erwartung, das, was bei mir zu Hause an Abfall entsteht, das werde ich dort los. So, und mit allem kann ich dann auch dahin gehen. Und wenn wir dem erklären würden, zum Beispiel, dass eine E-Bike-Batterie eine Industriebatterie ist, ich glaube, das würde der nicht verstehen. Der sagt doch, ich bin doch kein Industriebetrieb, ich bin ein Haushalt. Wieso erzählst du mir denn jetzt, dass meine Pedelec-Batterie eine Industriebatterie ist? Und wir dürfen, es wäre auch hochproblematisch, den wegzuschicken, weil wenn da zum Beispiel ein Defekt ist, dann kann er sich unter Umständen selbst auch entsprechenden Risiken aussetzen, ne? Wenn das im Kofferraum dann anfängt zu brennen beispielsweise. Also mit anderen Worten, wir brauchen hier eine Lösung und wir brauchen auch eine Lösung, eine verlässliche für die Industriebatterien, dass wir die erstens abnehmen, dass wir niemanden damit abweisen müssen und dass dann die Herstellersysteme sagen, okay, das holen wir auch ab und damit ist dann auch eine verlässliche Entsorgung gewährleistet. Da braucht es noch eine Klarstellung, aber die ist wirklich wichtig, weil dieser Denkstrom, der wächst immer mehr. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der Herr Bleck splittet seine Frage auch, einmal an Herrn Eckert und einmal an Herrn Peter. Bitte, Herr Bleck.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wenn wir die Sammelquote erhöhen wollen, dann kann man an zwei Stellschrauben drehen. Einmal bei den Inverkehrbringern und einmal logischerweise beim Endnutzer. Und es gibt ja durchaus Parteien oder Fraktionen, die fordern ja auch explizit, ich habe das angedeutet, bei uns ist das ja so, dass wir für Lithium-Ionen, Akkus und Batterien beispielsweise ein Pfand gerne einführen würden. Aber ich blende jetzt mal explizit mal die Endnutzerseite aus. Mir geht es jetzt darum, und deswegen richtet sich meine Frage an die Herren Eckert und Peter, wie schätzen Sie nach Ihrer Einschätzung eigentlich die Möglichkeit an? Also welche Sammelquote kann die Branche bis wann ohne Pfandsystem verwirklichen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst muss man sich die Frage stellen, wie wird die Quote für Gerätebatterien überhaupt ermittelt. Wie ja vorhin schon gesagt wurde, wir haben momentan eine deutliche Steigerung der Mengen, die in Verkehr gebracht werden. Und rein rechnerisch muss deswegen schon jedes Jahr eine höhere Menge gesammelt werden, um überhaupt erstmal eine identische Sammelquote zu haben. Das heißt, auch heute werden Jahr für Jahr mehr Batterien gesammelt. Nur ist es momentan so, dass überproportional mehr Batterien in Verkehr gebracht werden. Das bedeutet in der Tat für die Zukunft, dass wir uns da Gedanken machen müssen. Aber es ist auch nicht so, dass Batterien automatisch die momentan nicht zur Sammelquote genannt werden, nicht gesammelt werden. Zum Beispiel spielt gerade die lange Lebensdauer von Batterien eine Rolle. Manche sind 10 Jahre im Verkehr, sprich, die werden heute in Verkehr gebracht und erst vielleicht in 10 Jahren fallen sie dann als Batterien im Abfallstrom an. Das muss immer bei einer Sammelquote berücksichtigt werden. Auch der Tatbestand, dass Batterien zum Beispiel in Haushalten gehortet werden und entsprechend auch nicht sofort der Sammelquote zur Verfügung stehen. Gleichwohl gibt es natürlich auch Batterien, die im Haushaltsmüll landen. Das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Hier sehen wir insbesondere das Thema der Verbraucheraufklärung von einer hohen Bedeutung. Sie sprachen jetzt nach einer Höhe der Quote. Zunächst, wir hatten eben auch die Diskussion, was ist jetzt eine Industriebatterie, was ist eine Gerätebatterie. Genau diese Fragen, die werden momentan auf europäischer Ebene diskutiert. Und da wird es mit Sicherheit Änderungen geben und ich kann mir auch vorstellen, dass auch bei den Quoten sich dort etwas ändert. Aber zunächst muss man natürlich wissen, was ist die Basis, was sind die Batterien, auf die sich die Berechnung bezieht und dann kann man auch sagen, okay, bezogen auf diese Basis, vielleicht sogar in Zukunft mit den haushaltsnahen Industriebatterien können wir eine bestimmte Quote erreichen. Einen bestimmten Wert kann ich Ihnen heute so nicht nennen, aber ich weise in diesem Zusammenhang in der Tat auf die europäische Gesetzgebung hin, die in ganz wahrscheinlich nächstes, übernächstes Jahr auch Geltung erlangen wird und deswegen dann auch hier ihre Wirkung erzielen wird, auch in Deutschland.
Haben wir denn Herrn Peter irgendwie in der Leitung? Herr Simon, der ist, glaube ich, in Ihrer Verantwortung. Okay, irgendwie.
Sorry. Ja. Herr Peter?
Leider akustisch die Frage nicht richtig verstanden, deswegen kann ich.
Wiederholen Sie die Frage nochmal, Herr Bleck,
an Herrn Jawohl, Peter. Also die Frage war, welche Sammelquote kann Ihrer Einschätzung nach die Branche bis wann eigentlich ohne Pfandsystem erreichen?
Ich glaube, mit Einführung eines Lastenausgleichs kann wahrscheinlich eine höhere Sammelquote als heute erreicht werden. Ich glaube, das wäre ein positiver Anreiz für die Rücknahmesysteme, eine höhere Sammelquote zu erreichen. Die genau in Prozenten jetzt zu nennen, da würde ich mich schwer tun. Aber ich glaube, was sinnvoll wäre, wenn die Rücknahmesysteme natürlich nicht nur den Anreiz haben, 45% zu erreichen, sondern darüber hinaus zu gehen. Und das kann unseres Erachtens nach nur funktionieren, wenn ein Lastenausgleich eingerichtet wird, der sicherstellt, dass Systeme, die weit über dem Durchschnitt der anderen Systeme sind, dafür auch finanziell ausgeglichen werden. Und durch so einen freiwilligen Mechanismus, der aber mit finanziellen, sind wir alle oder jedenfalls die Hersteller und auch die Händler und die Rücknahmesysteme der Meinung, dass die Sammelquote dadurch deutlich erhöht werden kann. Danke.
Vielen Dank. Das Fragerecht geht an Frau Skudelny und auch sie splittet ihre Frage an Herrn Sommer und an Herrn Chrysos.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, nachdem wir schon über die Insolvenzsicherung gesprochen haben, vom Herrn Sommer, von Ihnen würde ich gerne hören, wieso noch mal ein Lastenausgleich notwendig ist, dass Sie das noch mal darlegen können. Und vom Herrn Chrysos möchte ich noch mal gerne hören, wieso im jetzigen Gesetzesentwurf aus Ihrer Sicht Markteintrittsbarrieren für neue Unternehmen vorhanden sind, dass das beides noch mal ganz klar adressiert wird, was hier die Fehler sind oder was hier die Mängel sind und wie man sie beheben kann.
Ja, zum Thema Lastenausgleich. Der Lastenausgleich kann eine sinnvolle Option sein, hier für ein Gleichgewicht auf dem Markt zu handeln. Den gleichen Effekt würde man aber auch erzielen, wenn man die Sammelquote im Rahmen dessen, was anpassen würde. Das würde die Verwerfungen, dass einer bei 45% aufhört zu sammeln, ebenfalls im Keim ersticken. Sollte so eine Sammelquotenanpassung in realistischem Maß und gerne auch stufenweise mit einer ambitionierten Lösung für die nächsten Jahre nicht möglich sein oder abhängig von EU-Vorgaben sein, dann kann der Lastenausgleich zwar eine sicher zusätzliche, vielleicht auch leicht bürokratische, aber schnelle Lösung sein, hier eine Stabilität reinzubringen. Er kann sinnvoll sein. Wir erachten in erster Linie die insolvenzsichere Garantie für die stabilisierendere Maßnahme und danach ist eben abzuwägen, ob präferierende Sammelquotenerhöhung sinnvoll ist und wenn die nicht möglich ist, dann ist ein Lastenausgleich sicher der beste Weg.
Herr Grissos?
Ja, vielen Dank, Frau Scudelny, für die Frage, die aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Also die Markteintrittsbarriere lässt sich ganz einfach beschreiben. Wir haben im aktuellen Gesetzentwurf zwei unterschiedliche Berechnungsmethoden zur Berechnung der Sammelquote. Und die bewirkt, dass zum Beispiel, wenn ein neuer Hersteller in den Markt eintritt, und ich nehme einfach mal das Beispiel, er geht mit 1000 Tonnen in den Verkehr, wenn dieser sich einem bestehenden Rücknahmesystem anschließt, dann muss das bestehende Rücknahmesystem für diese Hersteller nur 150 Tonnen im ersten Jahr zurücknehmen. Und wenn sich dieser Hersteller an ein neu gegründetes System anschließen würde, dann müsste dieses System 450 Tonnen, also die dreifache Menge, im ersten Jahr zurücknehmen. So wären auch die Kosten dreimal so hoch. Und wenn man diese beiden diametral voneinander abweichenden Berechnungsmethoden aufrechterhalten lässt, dann ist das neu zugelassene Rücknahmesystem immer benachteiligt, weil sie immer eine höhere Rücknahmemenge für die gleiche Quote erreichen müssen. Und wir haben, wie gesagt, auch schon entsprechende Gutachten dazu erstellt und die sind aus unserer Sicht auch noch nicht wirklich entkräftet. Also das ist eine relativ simple Geschichte. Und hier müsste aus unserer Sicht die Berechnungsmethode nach § 16 Absatz 3 mit der Berechnungsmethode nach den Übergangsvorschriften für § 31 Absatz 6 und 7 müssten schlichtweg angepasst werden. Das muss die gleiche Berechnungsmethode sein. Das ist nicht der Fall im Moment.
Vielen Dank. Und jetzt kommt Frau Schreiber und sie hat eine Frage an Herrn Fischer. Bitte.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben ja jetzt ganz viel über ohne Pfand gesprochen und ich würde ganz gerne noch mal auf das Pfand zurückkommen, das Sie, Herr Fischer, eben auch schon ganz kurz erwähnt haben. Ich meine, noch nicht mal jede zweite Batterie wird korrekt gesammelt, die landen im Abfall, in der Umwelt, sonst wo. Außerdem wäre es ja ganz wichtig, auch aus Brandschutzgründen Lithiumbatterien fachgerecht zu erfassen. Und die Pfandpflicht bei Einweggetränkeverpackungen hat uns vorgemacht, hat eine Sammelquote von 98% erreicht. Und deswegen fordern wir in unserem Antrag ja auch ein Pfand auf Batterien. Und da Sie das eben angesprochen haben, welche Rolle kann ein Pfand auf Batterien spielen? Danke.
Ja, danke für die Frage. Pfandsystem erstmal grundsätzlich zu Pfandsystemen. Da, wo Pfandsysteme heute schon eingesetzt werden, haben sie sich bewährt und sind als besonders effizient einzuschätzen. Warum? Weil sie einen ökonomischen Anreiz setzen, Produkte oder Verpackungen nicht falsch zu entsorgen, sondern wieder zurückzugeben, so dass diese Geräte, Produkte, Verpackungen im besten Fall wiederverwendet oder stofflich genutzt werden können und auch keine Gefährdung darstellt bei einer nicht sachgemäßen Entsorgung. Und im Bereich der Getränkeverpackung hat die Einführung des Einwegpfandes, so wie Sie es richtigerweise beschrieben haben, eine Rücklaufquote auf 98,5% als Ergebnis gehabt. Und man muss ganz klar sagen, besseren Wert wird man kaum erreichen können. Jetzt gab es heute schon den Einwand, ja, das sind schnell drehende Produkte, das ist etwas völlig anderes, das kann man nicht vergleichen. Aber ich denke, diese eindrückliche Quote zeigt doch eines, wie Pfandsysteme arbeiten und was für Sammelergebnisse Pfandsysteme erzielen können. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht verkehrt, den Ansatz der Incentivierung für die Rückgabe von Produkten bzw. Verpackungen auf Batterien zu übertragen. Ist es nicht verkehrt, diese Übertragung dieses Ansatzes vorzunehmen. Vor allen Dingen bei Hochenergieakkus und Lithium-Ionen-Batterien könnte das einen wichtigen Impuls geben. Und an dieser Stelle ist es, glaube ich, wirklich hilfreich und notwendig. Wir hatten es vorhin ja vielfach gehört. Der BDE hat seine Erfahrung gemacht in den Sortieranlagen von LVP-Verpackungen, wo immer mal wieder Elektrogeräte mit Hochenergieakkus auch entsorgt werden und zu Bränden führen, aber auch in den Behandlungsanlagen für Elektrogeräten kann das zu großen Problemen führen. Und deshalb muss man ganz klar sagen, dass ein Pfand auf Lithium-Ionen-Batterien eben diesen hohen Sachschäden und auch gravierenden Umweltauswirkungen vorbeugen kann. Und deshalb würden wir plädieren, in diesem Bereich tatsächlich ein Pfand einzuführen, um hohe Sammelquoten zu realisieren. Und man muss nochmal darauf hinweisen, dass wir von der Deutschen Umwelthilfe und auch die Linke eben nicht allein sind mit dieser Forderung, denn der Umweltausschuss des Bundesrats und auch verschiedene andere Bundestagsabgeordnete haben sich auch für ein Pfandsystem auf bestimmte Hochenergiebatterien ausgesprochen, wie beispielsweise Akkus von Elektrowerkzeugen oder E-Scootern oder E-Bikes. Als Pfandhöhe würden wir zwischen 25 und 50 Euro vorschlagen. Wir sind der Überzeugung, dass das eine ausreichend hohe Lenkungswirkung hätte. Und dabei sollte aber nicht auf das bestehende Pfandsystem bei Starterbatterien von Autos abgestellt werden, da dies beispielsweise durch die Ausgabe von Pfandmarken wenig praktikabel wäre. Wir sollten auf Technologien setzen, die heute schon da sind, beispielsweise die Kodierung von QR-Codes. Das könnte eine sichere Zuordnung des Pfandbetrags zu den zurückgegebenen Batterien ermöglichen. Allerdings würde natürlich so ein Pfand auch eine automatengestützte Rückgabe sowie ein Clearing der geleisteten Pfandbeträge wahrscheinlich notwendig machen. Das würde zunächst einmal Investitionen bedeuten, das ist uns auch klar. Doch eines sollten wir festhalten, der Schutz der Umwelt und auch der Schutz von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Sortieranlagen und in Entsorgungsanlagen sollte uns das wert sein. Dankeschön.
Vielen Dank. Und die letzte Frage der heutigen Anhörung kommt von Frau Hoffmann und richtet sich an Herrn Chrysos.
Ja, Herr Chrysos, für das Jahr 2019 weist die Stiftung GRS eine Sammelquote von 76,1% aus. Sie haben es also schon mal vorgemacht, das ist eigentlich ein erfolgreiches System. Jetzt basierte das ja auf einem Solidarsystem, was es jetzt durch diese Änderung in diese herstellereigenen Rücknahmesystem in der Form nicht mehr geben soll. Aber diese Solidaraufgaben sind ja weiterhin nötig, also die Versorgung ländlicher Räume oder auch die Information der Bürgerinnen und Bürger. Und da hat sich ja jetzt in den letzten Wochen quasi herauskristallisiert, dass man doch sagt, es gibt diese Anforderungen. Und da, wenn jemand das erfüllt, braucht es einen gewissen Lastenausgleich oder irgendjemand muss diese Funktion in die Hand nehmen. Ob das eine Clearingstelle ist oder wie auch immer, kann ich mir jetzt noch nicht recht vorstellen. Vielleicht können Sie mir das noch mal erläutern, was Ihnen da vorschwebt.
Ja, vielleicht ganz einleitend nochmal. Für mich ist es gar nicht eine Frage Solidarsysteme oder Wettbewerbssysteme. Das bisherige Batteriegesetz hat ja bisher ja auch ein gutes Nebeneinander von einem Solidarsystem und Wettbewerbssystem vorgesehen. Und dass das nicht funktioniert hat, hat nichts mit dem Wettbewerb zu tun gehabt, sondern hat einzig und allein damit zu tun gehabt, dass fehlerhafte Vollzugsvorgaben dazu beigetragen haben, dass Hersteller sich künstlich ihre Rücknahmeverpflichtungen zurückrechnen konnten, wenn sie in ein anderes System gewechselt sind. Also das ist eigentlich ein reines eine Vollzugsursache gewesen, warum dieses Nebeneinander funktioniert hat. So, und ich habe ja gerade eben auch schon gesagt, dass dieses Problem im Grunde genommen durch diese diametralen Vorschriften der Sammelquotenberechnung erhalten bleibt. Und also zweierlei Maß für die Sammelquotenberechnung eben gesetzlich vorgegeben wird oder durch den Vollzug vorgegeben wird, wird es auch diese Wettbewerbsverzerrungen immer wieder geben. Und das wird jetzt auch im Wettbewerbssystem der Fall sein. Also das heißt, das muss unbedingt geändert werden. Nichtsdestotrotz, also muss irgendwo eine neutrale Stelle da sein, die sozusagen als zentraler Treiber eben fungiert. Wenn man nur im Wettbewerb stehende Systeme hat, wie es zum Beispiel in Österreich der Fall ist, dann hat sich so eine gemeinsame Koordinierungsstelle der Systeme wirklich als probates Mittel eben erwiesen, weil hier diese Aufgaben wie Kommunikation, Herstellung der flächendeckenden Entsorgungssicherheit hervorragend gelöst worden werden kann. Und das sind wirklich sehr gute Beispiele. Oder man hat es so wie eben in der Vergangenheit, dass also ein wettbewerbsneutrales System sich um diese Aufgaben eben kümmert. In der Vergangenheit war es ja auch so, dass wir als GAS die herstellereigenen Rücknahmesysteme in der Kommunikation eben mit in die Verantwortung nehmen konnten. Sie mussten sich daran beteiligen. Und diese Systeme haben auch im europäischen Ausland ja auch in den letzten Jahren Erfolg gezeigt und hohe Sammelquoten erreicht. Also es geht nicht darum, Solidarsystem oder Wettbewerbssystem, sondern es geht darum, dass es gleiche Vorgaben gibt, zum Beispiel für die Sammelquote, und dass es klare Vollzugsvorgaben gibt. Und es muss jemand Neutrales dabei sein, der letztendlich das Thema Sammelquoten vorantreibt.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Frage- und Antwortrunden. Meinem Eindruck nach war das eine sehr ergiebige Anhörung. In manchen Punkten, wo das Gesetz nochmal angefasst und verbessert werden sollte, gab es eine relativ breite Übereinstimmung unter etlichen Experten. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen für Ihre Expertise, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, für die Zeit, auch unter diesen etwas widrigeren Umständen uns zur Verfügung zu stehen, dem Umweltausschuss. Und wir werden alles, was Sie uns heute mitgegeben haben, mit in die weitere Beratung nehmen. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen. Herzlichen Dank auch an meine Kolleginnen und Kollegen und an Herrn Brunold vom Bundesumweltministerium, der sich das auch alles angehört hat und es mitnehmen wird. Und ich schließe damit die Anhörung und bis zur nächsten Sitzung am nächsten Mittwoch.
Vielen Dank.
Sehr schön. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.